Nun beginnt diese schöne und reiche Adventszeit, und da will Ihnen allen Jesus, unser Herr, begegnen. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wir singen miteinander das Lied Macht hoch, die Tür, die Tor macht weit, Lied Nummer 6, die Verse 1 bis 3. Wir wollen beten. Lieber Herr, wenn jetzt wieder diese Festtage beginnen und wir all die Vorbereitungen treffen, dann bewahre du uns davor, dass dies nur ein äußeres Feiern bleibt. Das ist so schlimm, wenn das nur oben weggeht und uns nicht da erreicht, wo die ganzen Fragen und Nöte unseres Lebens liegen. Und wenn du jetzt wieder bei uns anklopfst, dann möchtest du als die Freudensonne das Leben bringen. Und da wollen wir heute Morgen auch in deinem Licht all das ansprechen, wo bei uns das Leben zerstört ist, wo Traurigkeit und Not herrscht, wo Böses und Bitterkeit unser Leben vergiftet, wo wir keinen Mut und keine Kraft und keine Hoffnung mehr haben. Und du weißt, was jeden von uns heute Morgen beschwert, bedrückt, bekümmert, belastet. Wir wollen es in dein Licht tragen. Und wir wollen dich bitten, dass du zu uns kommst und dass du die Freude mitbringst und das Leben. Herr, lass jetzt durch diesen Gottesdienst eine große Veränderung mit uns allen geschehen. Mach uns neu. Du kannst unser ganzes Leben umgestalten. Und wir wollen dir jetzt in der Stille sagen, was uns beschwert. Wir beten in der Stille. Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzenstür, dir offen ist. Amen. Wir lesen aus Jesaja 40. In diesen Adventstagen ist es immer so schön, wenn wir die Adventserwartung, die großen Verheißungen des Alten Testamentes uns wieder in Erinnerung führen. Es gibt so viele von den ersten Blättern der Bibel an schon, wo die Sehnsucht und die Erwartung auf den kommenden Erlöser immer wieder ausgesprochen wird. Und da in Jesaja 40, da spricht Gott, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn des Herrn Mund hat's geredet. Die Ankündigung und Erwartung, dass die ganze himmlische Herrlichkeit mitten in unserer Welt sichtbar wird. Und das ist geschehen in dem Tun und Reden Jesu. Die Herrlichkeit des Himmels, offenbar. Es spricht eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewig. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht, erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Nun singen wir das Adventslied Nummer 8, die Verse 1 bis 3 und 6.
Thank you.
Unser Predigtext steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 1. Der Lobgesang des Zacharias. Wir hatten gestern Abend in unserer Adventfeier den Bibelfilm vom ersten Kapitel aus dem Lukas-Evangelium miteinander betrachtet und haben dann auch ein wenig über dies nachgedacht, wie Gott dem Zacharias und der Maria begegnet. Aber besondere Höhepunkte in diesem ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums sind ja die beiden Lobgesänge, der von Maria und der von Zacharias, dem Vater, von Johannes, dem Täufer, Lukas 1, Vers 67 bis 79. Und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils im Haus seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund und den Eid, den er uns geschworen hat, unserem Vater Abraham, uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird, manche Bibeln übersetzen auch, die uns besucht hat, beides ist möglich, das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Ach Herr, gib uns diese Adventsfreude. Amen. Manchmal meine ich, wenn man älter wird, dann nimmt die Adventsfreude immer noch kräftig zu. Man könnte ja meinen, das sei alles nicht so wichtig. Vielleicht sei es auch nur ein Stück aus Kindertagen, aber nein, das mit dem Nikolaus, das interessiert uns nicht mehr. Und manches, was Kinderherzen freut, mit dem Advent geht's nicht wie mit dem Storch und den Babys, sondern das ist etwas für gereifte Menschen, dass sie mehr und mehr ihr Leben begreifen, nicht im Ausschöpfen der vielen Möglichkeiten, die das Leben bietet, sondern im Warten auf die Ankunft Jesu. Wir hatten das gestern Abend schon ein wenig durchdacht, was der Zacharias für ein Mann war. Nicht, dass Sie meinen, das sei so einer gewesen, dem das so leicht in den Kopf eingegangen wäre. Nein, nein, er war ja einer dieser skeptischen Leute, sogar als ein Bote Gottes sichtbar vor ihm stand, wehrte das alles ab. Ach wie, wie soll das alles denn sein? Und er kann nicht glauben, er ist kritisch, er ist zweifelnd, so wie es viele unter uns auch sind. Aber plötzlich fängt er an, ganz groß uns das zu erklären, was da begonnen hat, was da angebrochen ist. Was ist denn mit ihm geschehen? Er war voll des Heiligen Geistes. In unseren Tagen interessiert das viele brennend, was denn die Frucht des Geistes ist. Was ist die Frucht des Geistes? Hier steht's. Dass man versteht, was in Jesus angebrochen ist. Dass man das Wort verstehen kann. Der Geist Gottes wirkt viel. Bei Zacharias war es der größte Durchbruch, dass er endlich glauben kann und dass er begreift. Und er weissagt, manche meinen, das Weissagen, das sei ein Reden von irgendwelcher dunklen Zukunft. Nein, Weissagen heißt, die Dinge so deuten im Lichte Gottes, wie sie sind. Weissagen war in der urchristlichen Gemeinde das auf den Kopf zu predigen, einem Menschen sagen, du brauchst dies, was Gott dir heute gibt. Und das tut der Zacharias. Er weissagt voll des Heiligen Geistes. Und er zeigt uns, wo die Adventsfreude liegt. Freut euch! Nun, das ist so viel drin. Ich muss mich wieder auf drei Dinge beschränken. Es wäre viel, viel mehr zu sagen über dieses große Loblied. Das Erste, was dem Zacharias wichtig ist, bleib nicht sitzen in der Dunkelheit. Ja, Zacharias war ja ein Priester am Heiligtum. Das wissen Sie, dass man da manches mitbekommt, worüber man nie reden kann. Von Not und Leid und Schmerz und Traurigkeit von Menschen. Er hat viele Gespräche geführt dort oben am Heiligtum. Er hat die Tränen der Menschen geschaut. Und er wusste etwas, was an Lasten auf Menschen liegt. Eltern, die um ihr krankes Kind bangen. Wie Menschen verzweifelt sind, weil sie wirtschaftlich nicht zurechtkommen. Eheleute, die ihre Probleme ihm gesagt haben. Und all das hat dieser Zacharias mit seinem schwachen menschlichen Herzen zu tragen versucht. Er hat viel gesehen von der Not des Volkes, von der großen Unterdrückung, in der sie damals lebten. Er wusste all das, was die Menschen ihm anvertraut hatten. Und er selber hat ja ein ganzes Stück Not getragen und hat oft dafür gebetet und Gott hat ihm dieses Gebet nicht erhört, obwohl es in seinem Leben so eine große beherrschende Rolle gespielt hat, wie bei vielen, denen Gott keine Kinder schenkte. Und wenn jetzt in diesem Lobgesang der Zacharias anfängt zu reden, dann sagt er, bleib nicht sitzen in deiner Finsternis. Ich habe jetzt den klaren Blick bekommen. Ich weiß Bescheid. Es gibt gar keine Dunkelheit mehr. Gibt gar keine Dunkelheit mehr. Was hat er denn erlebt? Er spricht von dem Aufgang aus der Höhe. Jetzt ist gar nicht wichtig, ob er schon geschehen ist, ob er sagt, er hat uns besucht oder er wird uns besuchen. Ist doch ganz klar, dass das, was er meint von diesem strahlend hellen Sonnenaufgang im Kommen Jesu anbricht. Wir wollen immer wieder fragen, Zacharias, nimmst du den Mund nicht zu voll? Übertreibst du nicht? Ist das nicht jetzt vielleicht nur eine fromme Freude, die doch nur für dich vielleicht ein wenig erfahrbar ist? Was ist denn wirklich geschehen? Der Zacharias sagt, das, was da kommt und was da anbricht, das macht alle Dunkelheit hell. Meine eigene Kinderlosigkeit, die Krisen, in der Menschen leben, die Traurigkeit, in der sie sind. Darf ich das Bild noch einmal deuten von dem anbrechenden Licht? Wir sind früher gerne als Kinder durch die Falkensteiner Höhle gegangen. Wer das einmal nachgemacht hat, der kennt die ersten Lehmfelder, durch die man durch muss und das eiskalte Wasser, durch das man watet. Aber es war einmal ein ganz schrecklicher Moment. Damals hatte man noch nicht so viel Taschenlampen wie heute, als eine Taschenlampe aus der Hand fiel und in dieses eiskalte Wasser der Höhle. Und wir anderen waren auf diese Lampe angewiesen. Zum Glück, sie brannte ja noch, aber da passierte etwas, als der sie wieder aus dem Wasser rausholte. Genau in dem Moment, wo sie aus dem Wasser rauskam, die Elektriker können es vielleicht verstehen, hörte sie auf zu leuchten und dann standen wir da in der Dunkelheit. Das war ein Schreck. Wie soll man da hinauskommen, das in die Felsen, die so weit herunterhängen? Ach, wie gut, da hatte einer doch noch eine Kerze dabei und ein Streichholz. Und trotz der Zugluft in der Höhle konnte man sie anzünden. Und dann, wie haben wir draußen das Licht wieder begrüßt, dass man wieder im Licht steht, dass alles hell ist. Und was meint denn hier der Zacharias? Er sagt, Menschen, die Jesus begegnen, denen geht es so wie die Kinder, die da aus der Falkensteiner Höhle raustreten. Ich habe manchmal den Eindruck, sie haben Jesus noch gar nie kennengelernt. Sie meinen, das ist irgend so ein Flop, den ich ihnen da erzähle. Wenn sie Jesus, den Herrn, begegnen, ihre Sorgen und Ängste in seinem Licht betrachten. Gestern sprachen wir davon, wie das ist, wenn man seine Fehler, seine charakterlichen Mängel, die falschen Entscheidungen seines Lebens im Licht Jesu sieht. Und Zacharias spricht von den Todesschatten. Wann waren Sie zum letzten Mal in einem Sterbebett gestanden? Heute Nacht noch einmal mit meiner Frau, wieder bei einem lieben Gemeindeglied. Es ist gut, das zu sehen. Das Kämpfen und das Ringen. Und immer zu wissen, das ist dein Leben. Und diese Todesschatten, diese Todeskämpfe, die können ja jahrelang hineinreichen. Wenn Menschen Angst haben, was darf ich essen? Hole ich mir nicht den Tod? Wenn die Krebsangst umgeht, wenn die Zukunftssorgen so groß werden, wenn die Schwermut Menschen am Leben hindert. Ich hörte von einem jungen Mann, der in einer westdeutschen Stadt lebt, und der schon zum 9. Mal bei der AIDS-Untersuchung war. Und dann sagte der Arzt nur, der junge Mann bräuchte Seelsorge. Ein Fehltritt und jetzt kriegt er keine Ruhe mehr. Er kann nicht mehr leben. Er hat immer die Angst, dass es ausbricht. Und jetzt müssen Seelsorger her, der ihm heraushilft aus dieser schrecklichen Lebensangst. Ist das nicht wie ein Fluch über unserer Welt, dass wir in einem großen Reichtum und Wohlstand leben, uns alles leisten können, was man sich denken kann. Aber die Todesschatten ragen so weit herein, dass man kaum mehr über die Krankheiten reden darf, die der Arzt ja schon lang diagnostiziert hat bei uns, weil wir es nicht wahrhaben wollen. Und der Zacharias sagt, tritt doch ins helle Licht, tritt doch ins helle Licht. Dann muss ich noch ein Wort sagen zu den Trauernden. Das weiß ich, warum die Trauer so schlimm ist. Ich bin noch nie an einem Grab gestanden, wo ich nicht meiner Versäumnisse bewusst war. Es können Gemeindeglieder sein, die vielleicht ganz am Rande lebten. Und doch dachte ich, du hättest dich mehr kümmern können um sie. Wer steht an einem Grab und macht sich nicht Vorwürfe? Warum habe ich damals vor Jahren dieses harte Wort gesprochen? Warum habe ich damals die Spannung nicht aus dem Weg geräumt? Das ist ganz normal, dass die Todesschatten über unserem Leben liegen. Aber Zacharias sagt, die Freude bricht an, wo Trauernde ins Licht Jesu treten und wo Schuld vergeben ist und ausgeräumt wird. Tritt doch ins Licht, tritt doch ins Licht. Er erscheint denen, die da sitzen in Finsternis und Schatten des Todes. Ich muss zurückdenken an eine Beerdigung, die ich einmal mitgemacht hatte, wo der unvergessliche Evangelist Wilhelm Busch die Trauerpredigt hielt über dieses Wort. Familienvater war da zu Grabe getragen worden, der fehlte noch mitten aus der Arbeit heraus. Und dann sprach damals Wilhelm Busch nur so von Jesus am Grab, dass zum Weinen gar kein Platz mehr war. Da war bloß noch vom Leben die Rede, dass der Tod kein Recht mehr hat, für die, die an Jesus glauben, die zum Leben gehen. Darum feiern wir Advent, darum will Jesus bei uns einkehren, dass er erscheine denen, die da sitzen, zusammengeknickt, traurig, müde, schwach, im Schatten des Todes. Mein zweiter Punkt, der Freude. Lass dich befreien von der Angst. Lass dich befreien von der Angst. Da spricht Johannes viel von, da spricht Zacharias viel von Feinden. Und er meint, er sei durch das, was geschehen ist, befreit worden aus der Hand aller, die uns hassen, und von den Feinden befreit worden. Jetzt müssen Sie sich mal überlegen, das macht das Bibellesen so interessant. Sie sollen Fragen stellen. Aber die, die wirklich drin sind im Wort, dann kommt man mehr ans Verständnis heran. Was ist denn los? Welche Feinde hat er eigentlich, Zacharias? Waren das Berufskollegen? Was hat er denn für Feinde? Waren es Nachbarn? Waren das Parteifeinde in der Kommunalpolitik von Ein Kerem, wo er wohnte? Oder was war das? Waren das theologische Feinde? Also wenn wir mal unseren Feindeskreis überblicken, ich weiß nicht, wo Sie Ihre Feinde so lokalisiert haben, im Büro oder in der Nachbarschaft, in der Familie, da liegen Sie doch normalerweise so. Oder Sie können sagen, das sind vielleicht die politischen Feinde. Ja, es ist, und ich möchte das ganz ausführlich hier einmal behandeln, wieder ja eine große Bewegung heute in der Theologie, in der sogenannten Befreiungstheologie, dass man sagt, der Lobgesang der Maria ist ganz wichtig, da steht doch auch drin, dass die Gewaltigen vom Thron gestürzt werden. Und dann muss die Maria jetzt herhalten für die Revolution in der Welt. Und das ist dann die christliche Verbrämung. Spricht nicht auch Zacharias von der Befreiung der Feinde? Sind das nicht die Ausbeuter, die Unterdrücker, die Systeme dieser Welt, die zerschlagen gehören? Es ist sehr interessant, dass die erste Christenheit auch dieses Wort nicht politisch umgedeutet hat. Es wäre ja naheliegend gewesen. Warum hat eigentlich Zacharias nicht die Faust gegen die Römer geballt? Lebte der nur so zurückgezogen in seinem Tempeldienst? Da muss ich noch einmal dazu sagen, die ganzen Israeliten haben ja gelitten unter dem Ausbeutungssystem der Römer, wie nur wenig Völker der Welt später. Und wie wurde Israel geschunden und in die Schmach gebracht? Der Pilatus hat ja nichts ausgelassen, um noch das Heiligtum des Tempels zu schänden. Wäre es nicht eine Aufgabe eines Gottesfürchtigen gewesen, jetzt zu den Zeloten zu stoßen und zur Revolution zu rufen? Der hat doch Welt verändert. Es war eigentlich groß, dass die erste Christenheit nicht die politische Umdeutung des Evangeliums gewählt hat. Das ist eine ganz große Gefahr. Sondern sie brachten es fertig, das Evangelium der Liebe zu den Römern zu tragen und die Jesusgemeinde und den Römern aufzubauen. Und das ist Auftrag der Christen, in allen Systemen, in Ost und West, hindurchzudringen und die frohe Botschaft Gottes zu sagen. In all den Spannungen dieser Welt hat das damit doch nichts zu tun, mit den Feinden. Was sind denn die Feinde? Wenn wir den Zacharias fragen würden, dann würde er sagen, da wo einmal mein Sohn die Finger drauflegt, da sind die schlimmsten Feinde des Menschen. Wo sind die? Wo das Böse mein Herz regiert. Prüfen Sie mal die Botschaft Jesu. Jesus sagt wieder, aus dem Herzen des Menschen kommt all das Böse. Wenn wir hier Advent feiern, dann kann das ein ganz lächerliches Theater sein. Der schlimmste Feind ist mein Ich, mein frommes Ich. Kann man sitzen und Adventslieder singen und lässt doch Jesus nicht herein. Und wir weigern uns, unsere Schuld zu sehen, wie sie wirklich ist. Haben Sie einmal gesehen, wie die Menschen um Sie her leiden an Ihnen? Haben Sie einmal gesehen, wie Ihr eigenes Leben voll ist von Bösen? Motiven, Versuchungen, Hass, Leidenschaften.
Steht im Neuen Testament der Satz, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Und Jesus hat uns gezeigt, dass wir ein Leben lang umkämpft und bedroht sind. Und je mehr wir uns in diesen Adventstagen rüsten und Jesus in unser Leben einlassen wollen, will der Teufel Riegel vorschieben. Der Lobgesang des Zacharias hat darin seine Freude. Jesus ist stärker als alle Mächte, die mich von Jesus trennen. Er ist stärker als alle Trauer, stärker als alle Sünde, die mein Leben vergiftet, stärker als alles Böse, was mich in die Tiefe zieht, stärker als alle Zweifel, die mir den Glauben lähmen. Er hat mich errettet aus der Feind aller, die mich hassen, die mein Leben letztlich vernichten. Und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Wie gut, dass wir nicht über den Frieden reden müssen. Es wird heute viel über den Frieden geredet. Sondern dass wir den Weg des Friedens gehen dürfen. In aller Stille und doch so bestimmt unsere Schritte gehen. Als Adventsmenschen sagen so, das soll in meinem Leben keinen Raum mehr haben. Die Lüge, das Unrecht, das Böse und all das, was mich zerstört, ich will den Weg des Friedens gehen. Mit unseren Konfirmanden lernen wir immer wieder das Glaubensbekenntnis, die seufzen da schwer, wenn wir dann die Auslegung Martin Luthers miteinander sprechen, auch an der Konfirmation. Und ich sage ihnen dann immer wieder, das, was wir da lernen, das fasst deinen Glauben zusammen. Und wenn ich Ihnen vorhin ganz aktuell das gesagt habe, worin die Größe des Kommens Jesu liegt, dann war das nicht mein Wort, wenn ich mich wehrte gegen eine politische Überfremdung, sondern war das Wort Martin Luthers, wenn er von Jesus Christus, dem Gottessohn, spricht, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat, erworben und gewonnen. Von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels. Liebe Schwestern und Brüder, sind Sie frei von der Gewalt des Teufels? Sollen Sie in diesen Adventstagen erleben, dass der Herr Sie rausholt aus all den Dingen, wo Sie mittendrin stecken und Ihre Füße auf den Weg des Friedens richtet? Dieses Evangelium braucht die Welt. Das wollen wir verkündigen, wo wir nur können. Das Letzte, was ich herausgreifen will, lass dich beschenken. Das gehört zu diesen Adventstagen, zu den Weihnachtstagen, so ein kleines, nettes Geschenk, an dem man sich freut. Es braucht ja nicht viel sein, wir haben ja alles. Aber ein kleines Freudenzeichen. Und Johannes, Zacharias, der Vater des Johannes, des Täufers, spricht hier wieder von etwas, was gegeben wird. Über all das hinaus, was er schon sagt, die herrliche Erscheinung des Lichtes, der strahlende Anbruch des Morgens mit dem Kommen Jesu, das Heraustreten aus der Finsternis, tritt doch heraus. Und dann sagt er, dass da etwas gegeben wird. Wenn Johannes kommt im Vers 76, du Kindlein wirst ein Prophet des Höchsten heißen, du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest. Und was gibt er? Erkenntnis des Heils. Erkenntnis des Heils. Das ist immer schwierig und langweilig beim Predigen. Sagt einer, das sind dogmatische Worte. Nein, nein. Was ist das Heil? Das ist ein bisschen uns verleitet, seitdem die Deutschen so laut vom Heil geschrien haben. Aber es ist ja genau die Frage. Was ist das Heil? Heute sagt einer, für mich ist das, was mir ganz wichtig ist, dass ich gesund bin, dass meine Familie intakt bleibt. Dass ich vorwärts komme in meinem Berufsleben, dass ich Erfolg habe, das ist doch gemeint. Dass ich wirtschaftlich das halten kann, was ich habe. Oder, dass einer sich sehnlich danach ausstreckt, Heil zu haben. Was brauchen die Weltvölker? Was braucht die Welt? Es wird ja tagtäglich diskutiert, was die Welt braucht, was jeder eigentlich als Anspruch vertreten darf. Heil, das, was er braucht zum Leben. Aber das geht sehr weiter. Das wird die Aufgabe des Johannes sein, dass er Erkenntnis des Heils schenkt durch Vergebung der Sünden. Das ist der größte Dienst, den uns in unserer evangelischen Kirche geschieht und in der ganzen Christenheit, wenn Menschen aufwachen und ihre Sünde sehen. Nicht über Sünde plappern und labern, sondern Sünde sehen und darunter leiden. Leiden sie noch unter ihrer Sünde. Leiden sie darunter, wie gottfern ihr Leben ist. Der Johannes, später als Prediger in der Wüste, war ja nicht ein Dunkelmann, war ja nicht ein so komischer Heiliger, wie er dauernd gemacht wird, sondern er war ja ein Freudenbote, der Menschen das zuspricht, Vergebung der Sünden. Ja, jetzt ist noch die Frage, wenn jetzt Kritiker in der Predigt, das geht ja bei uns ja nicht, ihren Mund auftun würden, würden sie sagen, also was der da predigt in der Hofacker Kirche, das ist ein individuelles Christentum. Die anderen predigen ein weltoffenes. Nein, das ist nicht der Gegensatz. Sondern die Frage, aus welcher Gabe Gottes heraus kann ich leben? Nur wenn ich heute heimfinde zum lebendigen Gott selbst und wenn er mein Leben neu macht, kann ich weltoffen wirken. Es geht um ihre Wirkung. Sie sind morgen wieder im Geschäft und ich wünsche Ihnen, dass Sie große Taten tun können, Entscheidungen von Bedeutung fällen, aber mit dem lebendigen Gott. Und dass ihre Füße Wege des Friedens gehen. Es geht nicht darum, dass sie im Ghetto leben, ein zurückgezogener Christ sind. Christen stehen in der Welt. Aber darum geht es, dass der Heiland zu uns kommt und Gott bei uns Wohnung machen will. Wenn ich die Christen ansehe, das im Neuen Testament ist, wie ein Saulus, der zum Glauben kam, dann sprachen sie immer von der Gnade, die ihnen widerfahren ist. Als das große, wunderbare Erlebnis, Gott hat mir vergeben, aus dieser Kraft heraus wirkten sie. Und ein Johannes, von dem hier gesprochen wird, auch wenn er das Thema der Sündenvergebung hat, war kein weltferner Mann. Er wagt sich sogar vor in die Paläste der Herrschenden der Zeit und tritt vor Herodes hin und sagt ihm in die Augen hinein, was nicht recht ist. Aber er weiß, das Wichtigste ist doch, dass ich in dieser kurzen Zeit meines Lebens mein Leben ordne mit Gott. Und dann denke ich daran, wie viele Menschen da waren in der Geschichte der Christen, die das in ihrem Leben erfahren haben. Vergebung der Sünden. Jener Prediger, dort in Westfalen, Friedrich von Bodelschwing, der im Frühjahr das Bänklein zimmert vor den Gräbern seiner vier Kinder und wenige Monate später aufbricht und den Ruf annimmt nach Bethel, wo ein kleines Heim für Behinderte war. Und damals sagte die Welt, ist voller Leid und Traurigkeit. Es gibt nur eine Freude und die muss man allen sagen. Die Freude, die in Jesus angebrochen ist. Und das sollen alle wissen. Erfahrene Gnade, die man weitersagt. Haben Sie diese Gnade schon erfahren? Die Ihnen Jesus jetzt in diesen Adventstagen ganz neu schenken will. Amen. Nun singen wir von dem württembergischen Adventslied 401. Wir singen Hosianna, Davids Sohn, die Verse 1 bis 3 und 5.
Come, 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 come
beten. Du, unser Heiland, Jesus Christus, im Dunkel der Todesschatten sehen wir so viel auch von der Zerbrechlichkeit unseres eigenen Lebens. Wir wollen jetzt nicht im Klagen und im Jammern stehen bleiben, auch nicht im Trauern und im Mutlosen sinken lassen aller Hoffnung, sondern wir wollen in dein Licht treten. Du gehst jedem von uns nach, auch wenn wir wieder zu Hause sind. Wenn jeder wieder für sich ist, da willst du mit uns reden, auch über deinem Wort, und willst uns das alles erst deutlich machen, wie das ist, wenn du alle Schuld vergeben hast. Herr, wir wollen sie jetzt in dein Licht bringen und dann so fröhlich sein, weil du zu uns kommst, weil du dann zu uns trittst und nichts uns mehr von dir scheiden kann. Dann gibt es keine Traurigkeit mehr. Dann gibt es keine Mutlosigkeit mehr, keine Angst, sondern kommt die Freude. Herr, du hast einst diesen Johannes so mutlos gemacht, so mutig gemacht, so furchtlos, dass er auch den Großen und Gewaltigen der Welt entgegentreten konnte. Herr, du willst auch uns furchtlos und mutig machen. Du weißt, wovor wir Angst haben, was uns immer wieder so schwer wird, wo wir mit den Sorgen nicht fertig werden. Wir wollen sie in deinem Licht ganz neu unter die Füße kriegen und dann den Weg des Friedens gehen. Du hast die Zeit unseres Lebens bemessen und du wirst auch unser Leben in deinen Frieden münden lassen, da, wenn deine Stunde kommt. Und dann sind wir ganz unbesorgt. Auch da, wo du Lasten auf uns liegen lässt, gibst du uns die Kraft zum Tragen. Wir wollen dich jetzt auch bitten, dass in unserer Welt, wo überall um uns her jetzt die Vorbereitungen für die Festtage anfangen, dass Menschen doch dein Heil erkennen in der Vergebung der Sünden. Lass dieses Thema auch wieder in den Gemeinden und in der Christenheit auf den Leuchter gehoben werden, in die Mitte gerückt werden, weil doch nur von dort her Kraft und Leben kommt. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch den 6. Vers vom Lied "Wie soll ich dich empfangen?", Lied Nummer 10. Saal sind die peruanischen Lederarbeiten ausgestellt. Das sind sehr exquisite und schöne Dinge. Das alles steht ja im Notizenzettel. Haben Sie denn der Weise jetzt, der bis zum Februar reicht? Helfen Sie Ihrem Nachbarn nachher, wenn er neu ist, dass er das findet am Ausgang? Auch die anderen Dinge dort, die geben wir hier nicht mehr bekannt. Wenn Sie aber diese Ledersachen kaufen wollen,
würde ich Sie doch bitten, dass Sie zuerst zum Singen gehen. Erst die Arbeit, dann das Spiel. Also wir wollen ja noch ein wenig hier in unserem Gemeindebezirk singen. Und da sind so viele Leute, die wissen gar nicht, dass hier eine Gemeinde ist und dass wir sie einladen. Da drüben im großen Hof, da sind 5 Hinterhäuser hintereinander, immer im Abstand von 2,50 Meter. Und da soll es doch bis zum letzten Hinterhaus, bis zur Wächterstraße 5,5 dringen. Macht hoch die Tür. Schön, wenn Sie mitgehen mit den Posaunen. Gleich nachher, ihr trefft euch gleich da unten, zieht dann gleich los. Das Opfer heute ist von der Kirchenleitung bestimmt für das Gustav-Adolf-Werk. Das ist für die deutschen evangelischen Gemeinden in der Diaspora. Beerdigt wurde in der vergangenen Woche Samuel Rolloch, Uhrmachermeister, 83 Jahre, Sonnenbergstraße 19. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Land, scheint es hell. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.